Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Gerald Hüther ist Neurobiologe, er ist Hirnforscher, dazu einer der bekanntesten und erfolgreichsten in Deutschland. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Wir haben sehr, sehr lange, ist es her, im Jahre 2001 mal miteinander Sendung gemacht. Was ist in diesen letzten inzwischen 16 Jahren in Ihrer Branche, in Ihrem Bereich Bahnbrechendes passiert? Was fällt Ihnen da als erstes ein?
2001 müsste die Zeit gewesen sein, als wir noch sehr viel über Angst gesprochen haben und wie das Hirn funktioniert. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich in den letzten 20 Jahren noch mal so richtigen Schwung gekriegt in der Hirnforschung. Insofern, als wir plötzlich merken, dass das mit der Funktion des Hirns die eine Seite ist, aber dass es sich strukturiert. Das heißt, wie das sich aufbaut, wie okay. diese Vernetzungen entstehen und warum die entstehen und dass die nicht von alleine entstehen und dass da ein Kind mit viel mehr Vernetzungen zur Welt kommt, als am Ende gebraucht werden. Und dass man ein Leben führen kann, bei dem sich mehr vernetzt oder weniger vernetzt. Das sind alles auf einmal so spannende Fragen.
Gibt's, was diese letzten knapp 20 Jahre angeht, die eine bahnbrechende Erkenntnis?
Erstens zwei.
Okay.
Die eine heißt, jedes Kind kommt mit einem riesigen Potenzial zur Welt. Das heißt, da kommt viel mehr an Vernetzung, wird im Hirn bereitgestellt, als man jemals hier in Stuttgart braucht.
Schon vorgeburtlich.
Das ist die genetische Mitgift sozusagen, dass wir reicher ausgestattet werden, als wir es brauchen, weil die genetischen Programme ja nicht wissen können, ob man dann in Stuttgart groß wird oder in Göttingen, wo ich herkomme, oder in China oder im amazonischen Regenwald. Muss überall reichen, also kriegt man ganz viel mit und dann wird geguckt, was dort, wo man groß wird, tatsächlich gebraucht wird. Das ist das eine. Und das zweite ist genauso schön, wenn es denn doch ein bisschen dürftig geworden ist. Das ist nicht so schlimm, weil es zeitlebens sich auch noch ergänzen und erweitern lässt. Das heißt, zeitlebens haben wir ein Hirn, was umbaufähig Aha. ist, mit dem man nicht nur was dazu lernen kann, sondern wo auch neue Fortsätze sprießen und wo neue Verbindungen herstellen.
Das sind ja eigentlich, wenn man sich es genau anguckt, zwei sehr schöne neue Erkenntnisse. Gibt es auch, was Ihr Metier angeht, den einen blinden Fleck noch?
Ja, das hat aber weniger was mit der Hirnforschung zu tun. Natürlich wird auch in der Hirnforschung noch immer versucht, herauszufinden, wie man es am besten manipuliert. Mhm. Darüber, glaube ich, müssen wir heute nicht unbedingt reden. Was aber noch mir besonders Schwierigkeiten bereitet, ist der Umstand, dass es so schwer ist, das in die Praxis zu bringen. Also wenn man jetzt schon weiß, dass jedes Kind so viele Begabungen hat oder dass jeder Mensch bis ins hohe Alter ein Hirn hat, mit dem da auch Umbauprozesse noch möglich sind, dass der immer noch was dazulernen kann, dann heißt die Frage, wie kriegen wir das endlich in die Schulen, wie kriegen wir das in okay. die Altersheime oder wie gestalten wir unser Leben so, dass das Potenzial nicht verkümmert.
Aber was diese Manipulationsmöglichkeiten angeht, über die Sie jetzt nicht so gerne reden wollen, gibt's da vermutlich genug Leute, die ihr Geld damit verdienen, genau diese Mechanismen zu verfeinern?
Genau, das kennen wir. Das ist zum Teil ist das auch medizinisch sinnvoll. Also dieses, wo man mithilfe von Computerchips bestimmte Leistungen wiederherstellen kann, die vorher nicht da waren, aber natürlich kann man sich so Dinge auch einbauen und kann damit zu gegebener Zeit bestimmte Zustände im Hirn erzeugen, weil man sie gerade haben will. Und das ist dann auch noch die Frage, wer die dann einschaltet.
Ja.
Insofern ist das schon eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und noch schlimmer ist es eigentlich im Bereich der Psychopharmaka, also im Bereich der psychoaktiven Substanzen. Da haben wir ja eine Entwicklung auch auf dem Markt, die dahin geht, dass da Dinge inzwischen angeboten werden, wo der Gesetzgeber gar nicht mehr hinterherkommt, um diese ganzen neuen Dinge zu verbieten.
Auch über Psychopharmaka, auch über Demenz, ein Thema, mit dem Sie sich aktuell sehr intensiv beschäftigt haben, werden wir im Verlauf der Sendung reden. Wir leben in politisch und gesellschaftlich außerordentlich komplizierten und turbulenten Zeiten. Ist das für unser Gehirn gut oder schlecht?
Das ist das Beste, was uns passieren konnte.
Okay.
Also wenn man in sehr einfachen Zeiten lebt, wo alles klar ist und oben einer ist, der alles reguliert und allen sagt, wo es lang geht. Solche Zeiten hatten wir ja auch schon mal.
Aha.
Ich halte solche Zeiten für gefährlicher.
Auf der anderen Seite, wenn es so turbulent und schwierig zugeht wie aktuell bei uns, dann verunsichert und ängstigt das ja auch ganz offensichtlich viele Menschen.
Klar, aber das ist ja auch notwendig, dass man in einen Veränderungsprozess hineingeht. Vielleicht müssen wir uns auch damit abfinden, dass wir so wie bisher nur nicht ewig weitermachen können. Ja. Und dass da manches schon anders werden muss. Sonst haben wir diese Erde bald erledigt und haben uns selbst abgeschafft. Also müssten wir in eine Veränderung rein. Und dazu gehört es auch, dass wir uns diesen Turbulenzen, die wir selbst erzeugt haben, dann auch stellen.
Wir suchen ja bei allem, was wir dann auch in der Tagesschau abends sehen, nach Gründen und Erklärungen. Es gibt, wenn ich das an einem persönlichen Beispiel erzählen darf, dann gibt es die Bilder aus Syrien. Das ist zwar ein kompliziertes Konstrukt, ich kann es mir aber irgendwie erklären. Dann gibt es die Bilder von gestern Abend aus Katalonien, aus Spanien, aus einem zivilisierten Land. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum diese zwei Züge aufeinander zugerast sind und niemand hat gestoppt.
Ja, das ist ein schönes Thema und das bringt mich eigentlich genau dorthin, wo ich hin will. Wenn das Hirn nicht wüsste, wozu es da ist, würde sämtliche Kontrolle über unseren Körper verloren gehen.
Aha.
Das heißt, wir haben ja unser Gehirn nicht zum Denken, sondern das passt auf, dass wir uns in der Welt zurechtfinden.
Als komplett
Mensch. Und deshalb achtet es auch darauf, dass da alles im Körper gut funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wenn wir als Menschheit auf diesem Planeten überleben wollen, da müssten wir auch als Menschheit ein gemeinsames Anliegen haben. Also wir müssten uns langsam mal fragen, was wir eigentlich gemeinsam wollen. Und das ist eben bisher noch nicht gelungen. Und das ist aus historischen Gründen nicht gelungen, weil wir uns ja bisher auch immer nur bekriegt haben.
Ja.
Aber die Zeit ist jetzt vielleicht langsam reif dafür, dass wir uns fragen, wie wir das, was bisher an Widersprüchen entstanden ist, jetzt auch mal langsam überbrücken, wie wir Brücken bauen, anstatt länger Gräben auszuheben. Und da sind wir nicht so gut mit dem Brückenbauen. Gräben ausheben haben wir leichter gelernt. Und das ist auch der natürliche Weg. Wenn man in Schwierigkeiten kommt, macht man lieber erst mal dicht, als dass man sich öffnet.
Und geht einen Schritt zurück.
Und dann geht man einen Schritt zurück. Und dann kann man aber auch nur sagen, das ist dann auch notwendig. Was hat ja auch keinen Sinn, dorthin zu gehen, wo es gar zu unsicher ist.
Dann befindet man sich aber, wenn man einen Schritt zurückgeht, wieder auf vertrautem Terrain und merkt aber auch sehr schnell, dass das auch keine Lösung ist.
Richtig, und dann darf man den nächsten Schritt wagen, der vielleicht dann nicht ganz so groß wird, ein bisschen kleiner, aber so bewegen wir uns suchend in die Welt hinaus.
Nur mit diesen
als kleine Kinder übrigens.
Nur mit diesen vielen kleinen Schritten lösen wir die elementaren Probleme dieses Planeten möglicherweise nicht.
Könnte sein, dass der Unsinn, den wir hier angerichtet haben, so groß geworden ist, dass wir nicht mehr hinterherkommen, wenn wir uns weiter so langsam fortentwickeln und unsere inneren Einstellungen und Haltungen, die wir irgendwann mal erworben haben, so lange beibehalten und deshalb auch so änderungsresistent bleiben.
Professor Gerald Hüther, Jahrgang 1951, ein Kind der früheren DDR, dort groß geworden, ich weiß gar nicht, in einer Arbeiter- und Bauernfamilie, Fragezeichen.
Auf dem Dorf, mein Großvater war der Wassermüller vom Dorf.
Aha, was war ein Wassermüller?
Einer, der eine Wassermühle hat, ein Müller. Okay. Okay. Aber das macht schon ein bisschen deutlich, wie das zu Hause aussah, zwischen den Mehlsäcken und den Körnerspeichern und in der Scheune und bei den Kühen und auf dem Feld. Und
was hat Ihr Vater gemacht?
Der hat so etwas Verkaufsleiter in einem Unternehmen, also damals in einem volkseigenen Betrieb. So
okay.
Etwas, also was Ökonomisches.
Sie sind auch jahrgangsbedingt natürlich als Kind dieser früheren DDR groß geworden und hatten in welchem Zusammenhang und mit welchem Alter erstmals Zweifel, ob das Paradies wirklich ist?
Das ist im Nachhinein schwer zu sagen, weil man über eine lange Zeit auch natürlich nicht so gerne weggehen möchte, weil man dort ja auch zu Hause ist. Das ist schon nicht so eine ganz einfache Entscheidung. Und das, was dann bei mir ausschlaggebend gewesen ist, dass ich dann am Ende auch weggegangen bin, war, glaube ich, der Einmarsch in die Tschechoslowakei. Der
sogenannte 1968.
Ja, das war also 10 Jahre, bevor ich abgehauen bin.
Aha.
Hatte das System sozusagen mit diesem Einmarsch in meinen Augen und in meiner Interpretation seine Berechtigung verloren.
Davor waren Sie insofern Teil des Systems, als Sie zur Schule gegangen sind, Abitur gemacht haben, in Leipzig, glaube ich, auch studiert haben?
Naja, das ist ja, ich bin irgendwann mit 12 oder sowas so weit gewesen, dass ich gesagt habe, also ich muss unbedingt Biologie studieren. Das war schon sehr früh und es ging mir um das Leben. Ich hatte so viel Freude an dem, was es da in der Natur draußen alles zu entdecken gab. Und dann wollte ich auch so einer werden, der sich da auskennt.
Sehen Sie auch geworden?
Ja, und weiß ich noch, meine Eltern, die haben dann mit 16, als ich 16 war, haben sie gesagt, jetzt musst du aber mal langsam loslegen. Das 2 Jahre vor dem Abitur haben die dann gesagt, jetzt sonst wird das nichts. Und dann kann man sich ja auch mal ein bisschen anstrengen, habe ich gemacht, habe das Abitur gut gemacht, bin dann einer von, glaube ich, 16 Leuten gewesen, die das Biologiestudium in Leipzig aufnehmen konnten. Und da ist es schon so, dass man sich da auch ein bisschen, also da kann man sich nicht so aus dem Fenster hängen. Da muss man eben zur Mai-Demonstration mitgehen und das blaue Hemd anziehen von der FDJ und da muss man vielleicht auch mal Klassensprecher werden und das... Und in der deutsch-sowjetischen Freundschaft Mitglied sein. Und also man muss es nicht übertreiben, aber ich habe eben das dann auch durchaus mitgemacht,
musste was notwendig war. Musste man auch Mitglied der SED werden? Und musste man auch, wenn die Stasi anklopfte, sagen, ja, ich mache mit?
Das musste man nicht, aber ich habe ja dann die Stasi-Unterlagen gesehen nach der Wende. Und da hatten die dann schon reingeschrieben, während des Studiums eignet sich nicht für eine akademische Karriere, ist im Grunde seines Herzens ein Bürgerlicher und tut nur so, als sei er ein Sozialist.
Welche Folgen hatte das für Sie?
Das wusste ich ja gar nicht, dass das da schon längst registriert worden ist und dass die mich so gut eingeschätzt hatten. Aha. Und ich war ja dann auch, bin ja dann auch da abgehauen. Also insofern hat es keine Folgen weiter gehabt.
Aber das war eine schwierige Entscheidung, das eigene Land zu verlassen, nicht wissend, wo man landet und wie man landet.
Das glaube ich, das können nur wenige Leute verstehen. Zumal ich niemanden hatte im Westen. Also ich hatte da 2 Freunde oder so, also Studenten, die ich mal irgendwo kennengelernt hatte. Aber das war es dann auch, keine Verwandten. Es gab keine Unterstützung. Ich bin da ganz alleine auf mich gestellt gewesen. Und, das weiß ich jetzt noch, es hat ungefähr 5 Jahre gedauert, bis ich plötzlich in mir gespürt habe. Das spürt man im Körper, dass man jetzt angekommen ist. 5 Jahre, obwohl wir dieselbe Sprache sprechen.
Das war eine sehr dramatische Flucht mit einem gefälschten Pass über verschiedene Länder. Sie haben sich ein Visum quasi erfälscht, kann man so formulieren?
Ich habe gelernt, wie man die Stempel fälscht, die man braucht, um sich selbst ein Visum auszustellen. Und das kann aber jeder, also das Not macht erfinderisch, so heißt doch das schöne Sprichwort.
Dann sind Sie mit diesem gefälschten Pass in, Leipzig in einen Zug gestiegen?
Ja, so ganz einfach war das nicht, aber ich habe mir ein Visum nach Jugoslawien ausgestellt. Aha. Und man konnte ja auch in der damaligen DDR keine Fahrkarte nach Belgrad kaufen, also musste ich auch noch die Bahnfahrkarte fälschen. Und dann war es ja auch so, dass ich dieses gefälschte Visum nicht gerne an den DDR-Ausreisebehörden vorzeigen wollte. Also habe ich deren Ausreisestempel und die tschechischen Einreisestempel auch noch gefälscht und habe das falsche Visum das erste Mal vorgezeigt, als ich dann unten aus der Tschechoslowakei nach Ungarn rübergefahren bin. War schon sozusagen auch ein strategischer und logistischer Aufwand. Ich habe da ja auch über ein Jahr dran gearbeitet. Aber als Wissenschaftler lernt man ja, wie man Versuche plant, wie man die ordentlich vorbereitet und es war natürlich Wahnsinn, dass es geklappt hat. Das kann ich auch nur so sagen. Es kann kein Mensch ermessen, was das bedeutet, wenn man es fertig bringt, so ein System tatsächlich zu überwinden. Es ist, als ob Sie aus einem Stall rauskommen und Sie haben es selber hingekriegt.
Diese Entscheidung zu gehen bedeutete aber auf der anderen Seite auch, jemanden zurückzulassen, in Ihrem Fall eine Frau und einen kleinen Sohn. Warum haben Sie sich so entschieden damals?
Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Darüber müsste man eine eigene Sendung machen, um das richtig gut zu erklären. Tatsache ist, dass ich es heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Aber es gibt so eine Zeit bei jungen Männern, wo man einfach sein ganzes Leben sozusagen da konzipiert und wo man dann sagt, das geht jetzt nicht anders. Ich kann dem Kind auch kein guter Vater sein, wenn ich mich hier zum Duckmäuser entwickle. Und dann hat man so Rechtfertigungen, mit denen man das dann macht.
Wie ist es mit Sohn und Frau weitergegangen, wenn ich fragen darf?
Die Ehe hat mich gehalten. Das ist im Nachhinein verständlich, weil wir waren 3 Jahre getrennt und so dramatische Einschnitte führen dazu, dass man sich sehr weit auseinanderentwickelt. Den Sohn habe ich heute wieder gefunden. Er hat 2 Enkelkinder, die ganz lieb sind, in Heidelberg wohnen und mit denen ich auch sehr viel Zeit verbringe, so viel ich kann.
Als Sie dann in Deutschland West aufgeschlagen sind, wie viele Jahre hat es gedauert, bis klar war, das ist jetzt auch mein Land, hier fühle ich mich wohl, hier führe ich mein Leben und das ist ein sinnvolles und selbstbestimmtes Leben?
Wohlgemerkt, ich hatte niemanden. Ich musste mich richtig integrieren, weil sonst ging gar nichts. Und das ist das, was mich dann am meisten auch gewundert hat. Das hat 5 Jahre gedauert. Nach 5 Jahren habe ich plötzlich da gesessen in einer Gruppe von lauter Kollegen oder Freunden und habe gemerkt, hey, jetzt gehöre ich dazu. Aha. Jetzt trennt uns nichts mehr. Jetzt habe ich auf einmal dieselben Erfahrungen. Jetzt können wir über Dinge reden, über die wir vorher nicht reden konnten. Und ich bin sozusagen dann in der neuen Kultur angekommen. Mich hat das deshalb gewundert, weil wir ja immerhin dieselbe Sprache sprechen. Stellen Sie sich vor, ich gehe in ein Land, was noch ganz andere Sprache hat, wo ich noch mal 5 Jahre brauche, um die Sprache so gut zu verstehen.
Hatten Sie das Gefühl, als Sie und weil Sie aus der DDR kamen, dass dieses kollektive oder diese kollektive Einschätzung dieses Landes Sie auch persönlich, biografisch geschwächt hat?
Nein, ich bin hier im Westen auf keine Vorbehalte gestoßen. Auch das ist nochmal was anderes gegenüber den Migranten, die heute hier ankommen. Aber ich bin hier wirklich sehr liebevoll und auch sehr fürsorglich aufgenommen worden. Da gab es Kollegen, die sich um mich gekümmert haben, die mir geholfen haben, da reinzukommen. Insofern war das, die Hilfestellungen waren grandios. Es ist ja auch alles anerkannt worden. Ich hatte, da drüben war ich ja schon promoviert worden. Das ist auch hier anerkannt worden. Ich bin da sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat. Umso erstaunlicher war es aber, wie lange man trotzdem braucht, um in einer anderen Kultur anzukommen. Und es ist eben eine andere Kultur. Und man sieht es ja bis heute an den Wahlergebnissen, dass das immer noch nicht irgendwie gleich ist. Die ticken da drüben anders.
Sie haben sich zuletzt sehr intensiv mit dem Thema Demenz beschäftigt und aktuell dazu auch ein Buch veröffentlicht. Herr Hüther, Sie sind heute 66 Jahre alt. Wie groß und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Sie, dement zu werden demnächst?
Ich glaube nicht, dass ich eine Demenz kriege.
Weil?
Man hat ja immer so ein Gefühl, wo die dünne Stelle so sitzt. Ja. Und bei mir ist das eher das Herz. Mhm. Ich werde sicherlich Herzbeschwerden kriegen. Je älter ich werde, Herzkreislauf. Aber Demenz ist nicht das, wo ich das Gefühl habe, dass das was ist. Ich habe auch keine Angst davor. Mir ist es auch egal. Ich vergesse so viel. Ich habe schon als Kind immer alles vergessen. Und deshalb kann es da nicht mehr schlimmer werden.
Aber dagegen stehen ja die gnadenlosen Zahlen der Mathematik dergestalt, die Gesellschaft wird immer älter. Je älter die Gesellschaft wird, desto höher wird die Zahl derjenigen ausfallen, die irgendwann dement werden.
Ja, das wird immer so dargestellt und das mag ja auch eine ganze Zeit so ganz in Ordnung gewesen sein. Ich habe mich dann aber mal hingesetzt und ein paar sonderbare Befunde ausgegraben. Einer davon heißt, da wächst jetzt eine Generation von Älteren heran, die schon gar nicht mehr so häufig dement wird wie die Vorläufergeneration. Also da tut sich schon irgendwas. Das heißt, Demenz ist vielleicht doch nicht so, wie wir das immer gedacht haben, ein Schicksal, was dadurch alleine sich manifestiert, weil man also immer älter wird und einem das Hirn wegschrumpelt. Und dann hat die Neurobiologie ja auch gezeigt in den letzten Jahren, was man vor 20 Jahren noch gar nicht wusste, dass das menschliche Hirn bis ins hohe Alter umbaufähig und plastisch und erneuerbar ist, sozusagen, dass da sogar neue Nervenzellen im hohen Alter noch gebildet werden können. Und dass wir also davon ausgehen müssen, dass wenn es im Hirn irgendwo wegschrumpelt, muss es an einer anderen Stelle auch wieder aufgebaut werden können. Und aus irgendwelchen Gründen gelingt uns das nicht. Und das ist eigentlich das Spannende. Warum gelingt uns dieser Wiederaufbau nicht?
Aber mit anderen Worten, diese alte Empfehlung an ältere Herrschaften, sich doch Kreuzworträtsel vorzunehmen und die zu lösen, bringt was im Sinne der Demenzvermeidung?
Glaube ich nicht.
Nicht?
Nee, also das
Niveau ist zu niedrig.
Was wir wissen, ist, dass solche Regenerationsprozesse, also gehen wir jetzt mal davon aus, man hat Degeneration, wir wissen ja, dass es nicht aus der Luft geholt ist. Es gibt ja diese berühmte Nonnenstudie, da sind also ein paar hundert Nonnen untersucht worden. Keine von denen hat eine richtige Demenz gekriegt, also im Sinne, wie man das heute so abfragt.
Obwohl sie uralt wurden?
Und die sind dann über 100 geworden. Und dann hat der Kollege, das ist ein Epidemiologe, Snowden heißt er, hat ein schönes Buch drüber geschrieben. Der hat dann, nachdem sie alle der Reihe nach gestorben waren, hat er von den Hirnen noch Schnitte gemacht. Das durfte der aus irgendwelchen Gründen, hat das angefärbt. Und da kann man am besten sehen, wie dement, also wie degeneriert das Hirn ist, wie viele Ablagerungen dort schon zu sehen sind. Und dann hat er festgestellt, die hatten genauso degenerierte Hirne wie die Normalbevölkerung, ungefähr ein Drittel. Hatte ein, nennen wir es jetzt mal einfach so flopsig, ein ziemlich weggeschrumpeltes Hirn. Aber keine von denen ist dement geworden.
Erklärung?
Die Nonnen leben unter Bedingungen, wo es ihnen offenbar besser als uns gelingt, dieses neuroplastische Umbaupotenzial in ihrem Hirn bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir könnten das auch, aber da müssten wir irgendwie anders leben. Nun ist schon klar, also so wie die Nonnen wollen wir nicht leben, aber irgendein Geheimnis muss man schon mal suchen. Und das habe ich versucht in diesem Buch darzustellen, was das sein könnte, was die Nonnen und deren Leben gegenüber unserem Leben auszeichnet.
Also diese Nonnenstudie ist so spannend. Man hat sehr alte Nonnen untersucht, nach deren Tod sich das Gehirn angeguckt, hat festgestellt, erstens, genauso schrumpelig wie die Gehirne der anderen Menschen. Und zweitens, aber die haben offenkundig während ihres Lebens keine Zeichen von Demenz gezeigt. Wie gehen diese beiden Befunde zusammen?
Da gibt es ja nur eine Erklärung. Und die heißt, das menschliche Hirn ist bis ins hohe Alter regenerationsfähig, also plastisch umbaubar. Dafür haben wir genügend Belege. Und da muss man sagen, das wissen wir auch aus der anderen Forschung, das geht nur dann, man kann nur dann im hohen Alter nochmal im Hirn Bedingungen herstellen, dass da Nervenzellen sich teilen, nochmal Fortsätze auswachsen.
Aber verzeihen Sie, warum
es der betreffenden Person richtig gut geht.
Aber verzeihen Sie, warum sehen dann die Nonnengehirne nach deren Tod bei der Obduktion genauso schlecht aus wie die anderen?
Man sieht diese Neubildungen nicht. Die sind ja nur ganz dünne Faserchen, die sich da ausbilden. Da ist sozusagen, sind so große Plaques und solche Löcher im Hirn, degenerierte Stellen und Ablagerungen. Und daneben ist aber noch gesundes Gewebe. Und dort können natürlich zusätzlich Fasern entstehen, da können Verbindungen entstehen, Verknüpfungen. Die sind ja nur Millionstel Millimeter dick. Das sieht man gar nicht. Wir kennen ja Fälle, wo Leute nach einem Schlaganfall ist die ganze linke Cortex-Seite meinetwegen defekt und kaputt, eigentlich vernarbt. Dort geht nichts mehr. Und dann können die aber über entsprechende regenerative Prozesse können die plastisch umbauen und dann alles nochmal auf der anderen Seite aufbauen. Der wird nicht die andere Hälfte doppelt so dick, sondern das ist nur doppelt so intensiv innerviert.
Herr Hüther, was ist und warum ist das sogenannte Kohärenzgefühl so wichtig?
Ja, das ist ein grundsätzliches Thema in dem Bereich der Forschung, die sich mit der Gesundheit beschäftigt. Wir haben viel Erfahrung mit Pathologie und Pathogenese, das heißt, wie man krank wird. Und dieses andere Feld, das heißt Salutogenese, wie man gesund bleibt und wie man gesund wird, hat uns erst seit 20 Jahren ein bisschen interessiert. Ja. Und da ist deutlich geworden, es gibt etwas, was Leute gesund erhält. Und das ist auch das, was die regenerativen und Selbstheilungskräfte im Körper immer anregt. Und das ist dieses sonderbare Gefühl, was man in der Öffentlichkeit kaum kennt und was die Wissenschaftler Kohärenzgefühl nennen. Und das ist ein Gefühl, dass man in einer Welt lebt, in der man eigentlich mit dem, was dort passiert, zurechtkommt. Wo man versteht, was los ist. Wo man das, was man verstanden kann, auch, was man verstanden hat, auch gestalten kann. Und wo einem das eigene Leben und die Einbettung in dieses ganze Leben auch sinnhaft erscheint.
Das gilt, verzeihen Sie, für den privaten Bereich genauso wie übergeordnet für den politischen Bereich?
Das gilt immer nur für die Person. Es ist ein subjektives Gefühl. Ich habe das. Obwohl ich möglicherweise einen Nachbarn habe und einen Kollegen, der auch Hirnforscher ist, und der hat's nicht. Das heißt, das ist ein subjektives Gefühl und dieses Gefühl entsteht durch Erfahrung, die man im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und die wichtigste Erfahrung dafür, dass man dieses Kohärenzgefühl entwickeln kann, ist, dass es einem immer wieder gelungen ist, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu meistern und immer wieder diesen Zustand von Inkohärenz in Kohärenz zu überführen.
Unterm Strich, derjenige, der mit sich im Reinen ist, der mit der Welt im Reinen ist, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, dement zu werden?
Der hat diese große Wahrscheinlichkeit, dass durch regenerative Wiederaufbauprozesse das Kaputtgegangene wieder ausheilen kann und ersetzt werden kann, ja.
Eins noch zum Thema Demenz, Herr Hüther. Es gibt ja, was den Körper angeht, prachtvoll ausgeprägte Selbstheilungskräfte. Gibt's die beim Gehirn auch?
Ja, das Gehirn gehört ja ehrlich gesagt zum Körper dazu. Warum soll es die im Hirn nicht geben?
Ja, klar, gehört dazu, aber trotzdem gibt es die fürs Hirn auch.
Ja, aber das Spannende ist eigentlich, dass im Hirn alle Fäden zusammenlaufen, die gebraucht werden, um die, wir nennen das die großen Regulierungssysteme im Körper zu lenken und zu steuern. Also das Hormonsystem, das Immunsystem, das Herz-Kreislauf-System, das wird alles am Ende vom Hirn aus gesteuert. Insofern Und zwar aus den tieferen Bereichen. Und diese Bereiche könnten normalerweise immer einen richtig guten Job machen. Das heißt, wir blieben das ganze Leben lang gesund, wenn wir sie nicht dauernd durcheinander brächten. Und wir bringen sie durcheinander mit unseren Konflikten, die wir haben, mit unserer inneren Zerrissenheit, mit unserem Gefühl, dass wir nicht bedeutungsvoll genug sind, dass wir uns gegenseitig wie Objekte behandeln. Also alles das, was die Nonnen eigentlich nicht tun.
Das heißt, wir müssten eigentlich danach streben, in Harmonie mit uns selbst und mit unserer Umwelt zu leben?
Harmonie ist das falsche Wort, weil das klingt ja so wie Sofa. Und wo man sich gegenseitig anfasst und sich sagt, wie schön das Leben ist. Das ist nicht das, worum es geht. Das Leben ist so, dass es nie harmonisch zugeht. Da muss man ja ständig lernen, mit immer neuen Herausforderungen und Konflikten
umzugehen. Okay, dann wählen Sie einen besseren Begriff als Harmonie.
Sie müssten froh sein darüber, dass Sie schon wieder ein Problem haben, was Sie gemeinsam lösen können. Jetzt, nur daran können Sie wachsen.
Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, an dem wir anfangs der Sendung schon mal waren, dass Zeiten von Angst und Verunsicherung ja auch Chancen bieten, aber für viele Menschen sich an dem Verunsicherungs- und Angstgefühl trotzdem nichts ändert.
Ja, und dann machen sie eigentlich das Richtige, nämlich wenn man alleine nicht mehr weiterkommt, müsste man andere suchen, mit denen man weiterkommt. Nur diese anderen dürfen bloß nicht genauso sein wie man selbst. Sonst ist man ja sozusagen ein kollektiv blödes Häuflein.
Aber das entspricht nicht der Realität. Wir umgeben uns mit unseresgleichen.
Wir umgeben uns leider immer lieber mit Gleichgesinnten, suchen uns auch Partner, die gut zu uns passen und berauben uns damit der Chance, aus der Unterschiedlichkeit, die wir haben, einen Gewinn zu machen, nämlich dass Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit unterschiedlichem Wissen, wenn die zusammenarbeiten, wirklich was Großartiges rauskommt. Wenn lauter Gleichartige zusammenarbeiten, kommt auch nicht viel mehr raus, als wenn einer das Ganze denkt und macht.
Gut, was den privaten Bereich angeht, gibt es ja genügend Leute, sagen die, um der eigenen Betriebsblindheit vorzubeugen, sie sich auch mit Menschen umgeben, die was ganz anderes beruflich machen, die ein ganz anderes Leben führen. Aber komplett seine eigene Hülle zu verlassen, geht ja nicht.
Ja, aber um bei unserem Thema zu bleiben, es wäre ja schon ganz gut, wenn wir die Alten nicht einfach wegschieben würden, sondern wenn wir uns auch mit denen auseinandersetzen könnten, denn die haben ja auch was erlebt, die haben ja auch bestimmte Vorstellungen entwickelt, die haben auch ein Leben geführt und es ist ja nicht nötig, dass wir immer wieder dieselben leidvollen Erfahrungen machen. Vielleicht könnten wir auch was von denen lernen und umgekehrt, Kinder bringen etwas auf die Welt, wo wir auch sagen können, bevor wir die nur unbedingt erziehen müssen, wie wir uns das vorstellen, könnten wir auch erstmal hingucken, was die für Geschenke mitbringen, von denen wir was lernen könnten.
Es gibt einen Begriff, mit dem Sie sich in letzter Zeit auch intensiv beschäftigt haben und der in unserer und für unsere Gesellschaft auch eine große Rolle spielt. Das ist der Begriff der Würde. Warum ist Würde so wichtig für uns und warum ist gleichzeitig Würde für uns und unsere Gesellschaft so ein großes Problem?
Das ist so eine besondere Eigenschaft des Hirns, dass es da eigentlich nichts gibt, was uns Orientierung bietet. Das heißt, wir als Menschen, wir kommen auf die Welt mit einem völlig, wirklich sehr offenen Hirn. Deshalb können wir in allen Weltgegenden auch unsere Kinder großziehen. Die lernen da immer, worauf es da ankommt. Und das heißt, wir haben keinen inneren Kompass, der uns sagt, wie man sich verhalten muss, damit man ein Mensch wird. Das müssen wir alles erst lernen. Und das lernen natürlich unsere Kinder von uns als Eltern. Ja. Und das lernen wir voneinander. Und dadurch entstehen Kulturen. Und zu diesen Lernprozessen, die als Kulturprodukte entstanden sind, zählt zum Beispiel die Sprache, Lesen, Schreiben, Rechnen, all das, was wir da so haben. Auch unsere Vorstellung von Werten und wie man zusammenlebt und worauf es im Leben ankommt, ist alles erlernt. Ist nichts davon natürlich in uns angelegt.
Große Abhängigkeit von den Eltern, ob sie diese Werte vermitteln oder nicht?
Ja, aber das führt zunächst erstmal dazu, dass wir uns sozusagen, dass wir irgendwie so eine Orientierung brauchen. Und diese Orientierung haben wir eben gesehen, kommt größtenteils von außen. Das sind Eltern, sind
Schule,
Freunde, Schule, später der Arbeitgeber oder die Medien oder wer auch immer. Also irgendjemand sagt uns, wie man sich zu verhalten hat und was Ethik und Normen und so sind. Und dann gibt es aber etwas Inneres. Und das ist das, was mich interessiert, was in jedem Menschen auch angelegt ist. Das ist ein Gefühl für seine eigene Würde. Aha. Also da braucht er jetzt keinen von außen, der ihm sagt, was seine Würde ist, sondern hat er selbst ein Gefühl. Und dieses Gefühl für die eigene Würde, damit kommt man offenbar schon zur Welt. Das ist also irgendwie in der Struktur des Menschen angelegt. Und wenn man dann Glück hat, dann kann daraus durch günstige Erfahrungen eine Vorstellung davon werden, was die eigene Würde sei. Und wenn man noch mehr Glück hat, kann daraus auch ein eigenes Bewusstsein werden. Und dann bin ich mir meiner eigenen Würde bewusst. Und wenn das passiert ist, bin ich nicht mehr verführbar. Dann bin ich jemand, der aufpasst, was er tut.
Dann kann aber auch die Würde verletzt werden, im Gegensatz zu dem, der gar nicht weiß, dass er eine Würde hat.
Glaube ich gar nicht, denn wenn ich mir meiner eigenen Würde bewusst bin, kann die gar nicht von jemandem so leicht verletzt werden. Es kann eigentlich nur die Würde von Menschen verletzt werden, die gar nicht wissen, dass ihre Würde verletzt wird.
Okay.
Aber jeder andere kann sich ja wehren. Wenn Sie zu mir sagen, Sie sind ein blöder Kerl, kann ich sagen, der Moderator hat aber hier von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung.
Okay.
Das heißt, da muss ich nicht mich in meiner Würde verletzt fühlen.
Würde, so haben Sie es gerade eindrucksvoll geschildert, beginnt mit Beginn des Lebens und Würde endet logischerweise dann auch mit dem Ende des Lebens. Kann man davon ausgehen, muss man davon ausgehen, dass wir in einem Zustand relativ großer Würdelosigkeit sterben in dieser Gesellschaft?
Das, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass da sehr vieles sehr würdelos zugeht, obwohl wir in den letzten Jahren, das müssen wir auch mal sagen, durch diese Palliativstationen und Hospize wirklich unglaubliche Veränderungen in positiver Hinsicht erlebt haben. Aber es geht doch, also überlegen Sie sich mal, dass wir sozusagen den Begriff Würde immer nur noch in Zusammenhang bringen mit dem Sterben. In Würde sterben. Ja. Käme es nicht endlich darauf an, in Würde zu leben oder in Würde groß zu werden?
Das ist ein schönes Schlusswort. In Würde zu leben und in Würde groß zu werden. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.